Hallo, ich bin Anita Weiß, die Zeitplanerin. Genau wie du will ich meine Zeit wieder selbst kontrollieren, sie genießen und auch mal mit Leidenschaft verschwenden. Deshalb teile ich hier im Zeitplanerin-Podcast meine Lieblingstools und Methoden aus dem Zeit- und Selbstmanagement mit dir. Mit dieser neuen Episode wünsche ich dir jetzt richtig viel Spaß und eine gute Zeit. Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Wir machen wieder eine FAQ, Q&A, wie auch immer eine Fragenfolge. Ich habe diese Serie inzwischen sehr lieb gewonnen. Wir sind jetzt schon, ich weiß es nicht genau, aber jedenfalls deutlich über 20 Teile weit in der Du-Fragst-und-ich-antworte-Serie. Und ich habe heute 5 neue Fragen mitgebracht, teilweise mit recht langen Antworten. Also, wenn du dir noch schnell was zu trinken holen möchtest, dann pausier das kurz und mach das jetzt. Ansonsten starten wir jetzt nämlich direkt rein. Es geht heute um folgende Fragen. Erstens, ich verzweifle gerade am Bullet Journal. Ich fange immer wieder von vorne an und immer wieder hüpfe ich zwischen analog und digital hin und her und bekomme deshalb das Bullet Journal gar nicht auf die Reihe. Und ich möchte so, so gerne starten. Kannst du mir aus dem Schlamassel helfen? Frage Nummer 2. Mich würde interessieren, wie du deine Budgetplanung machst. Vielleicht hast du auch spezielle Eichhörnchen-Tipps. Frage Nummer 3. Du hattest selbst schon 2 Burnouts, deswegen wollte ich dich bitten, deine Erfahrungen mit mir zu teilen. Wie hast du es gemerkt, was hast du dann getan und wie ging es danach weiter? Frage Nummer 4. Ich habe 3 Kinder und sie müssen täglich an viele kleine Dinge denken. Zahnspange tragen, Logopädieübungen, Mathe üben, Französisch hören, Schlagzeug üben und so weiter. Hast du eine Empfehlung für eine App für Erinnerungen an solche Dinge? Und die letzte Frage für heute. Ich nutze mein Tagebuch fast täglich, habe bisher aber keine Reflexion gemacht. Wie baust du das auf? So, Frage Nummer 1. Ich verzweifle gerade am Bullet Journal. Ich fange immer wieder von vorne an und immer wieder hüpfe ich zwischen analog und digital hin und her und bekomme deshalb das Bullet Journal gar nicht auf die Reihe. Und ich möchte doch so, so gerne starten. Kannst du mir aus dem Schlamassel helfen? Ich kann es zumindest mal versuchen. Ich glaube, du musst erstmal deine Erwartungen aufräumen und dazu gehört eine ein bisschen blöde Wahrheit. Es gibt kein Tool, das alles kann. Leider. Aber diese Erkenntnis und das zu akzeptieren sozusagen hat mir geholfen, meinen Planerfrieden zu finden mit dem Bullet Journal. Und bevor du jetzt wieder hin und her wechselst zwischen digital und analog, mach erst mal eine Liste mit deinen Anforderungen. Also, was soll dein Bullet Journal für dich beinhalten? Was soll es dir bringen? Die Anforderungen kannst du definieren, oder du kommst eben besser auf die Spur durch die folgenden Fragen. Erstens, was muss dein Bullet Journal können? Zweitens, welche Funktionen brauchst du? Drittens, was nervt dich jeweils am meisten? Also jeweils an digital und analog. Viertens, was genießt du am meisten? Und fünftens, was erleichtert dir das Planen im Bullet Journal am meisten? Wenn du jetzt diese Liste hast, also wenn die Antworten auf diese Fragen sind deine Liste mit Anforderungen, jetzt gewichtest du die Anforderungen. Welche ist für die tägliche Arbeit mit dem Bullet Journal am wichtigsten? Auf welche kannst du im Notfall verzichten? Und jetzt hast du so einen Kriterienkatalog und nach dem kannst du jedes Tool prüfen, mit dem du anfängst zu arbeiten und dann das finden, das die meisten Anforderungen erfüllt. Zur Erinnerung nochmal, kein Tool wird alle Anforderungen erfüllen. Ich habe so eine Liste zum Beispiel vor dem Wechsel zum Digilogen Bullet Journal gemacht und nochmal, als ich die richtige App für mein Bullet Journal gesucht habe. Also ich habe ja erst ganz normal analog im Notizbuch gearbeitet, dann haben mir da bestimmte Dinge gefehlt, die mir die Arbeit sehr erschwert haben. Dann bin ich in das Digiloge Bujo gewechselt. Also ich habe ein Bullet Journal auf meinem Tablet. Ich schreibe es aber mit der Hand wie auf Papier analog, also deshalb Digilog. Und dafür gibt es diverse Apps. Du kannst die meisten Notizen-Apps benutzen, importierst dir dann halt ein PDF mit einer Bullet Journal-Vorlage und kannst darin dann arbeiten. Und um die richtige App zu finden und auch um zu entscheiden, ist Digilog für mich das Richtige, habe ich eben auch so einen Kriterienkatalog erstellt. Und für mich waren die wichtigsten Anforderungen, ich brauche eine gute, zuverlässige Suchfunktion. Das war ein ganz, ganz großes Manko bei der analogen Arbeit. Ich habe die Dinger einfach nicht wiedergefunden. Ich habe sie zwar aufgeschrieben und ich wusste auch, ich habe sie im Bullet Journal aufgeschrieben, aber ich habe nicht mehr gewusst, in welchem meiner vielen Bullet Journals. Ich brauchte so 4 Bücher im Jahr. Und ich habe auch nicht mehr gewusst, wo im Bullet Journal. Ich hatte zwar am Ende einen sehr detaillierten Index, also ein sehr detailliertes Inhaltsverzeichnis, und trotzdem war es mühselig. Also ich brauchte eine gute, zuverlässige Suchfunktion. Ich brauchte etwas, das Hyperlinks im Dokument lesen kann. Ich brauchte eine App, in der sich Seiten beliebig ergänzen, löschen und verschieben lassen. Ich brauchte eine App, die möglichst unterschiedliche Stifte mitbringt, also mit der man entweder mit etwas schreiben kann, das Füller simuliert oder Fineliner simuliert und Textmarker hat und sowas halt. Ich brauchte die Option, Sticker und so weiter einzufügen. Und ich brauchte unbedingt eine App, die über mehrere Plattformen synchronisiert, in meinem Fall also meinen Laptop mit meinem Tablet vor allem, damit ich darauf zurückgreifen kann. Und so habe ich mich langsam dahin gearbeitet und habe jetzt halt, ich benutze Samsung Notes, einfach weil das von Haus aus mitkam und bei allen Apps, die ich getestet habe, für meine Bullet Journal Praxis die beste war, unbezahlte Werbung übrigens. Und so habe ich mich entschieden, okay, ich gehe den Weg zu DigiLook mit Samsung Apps. So. Vermisse ich jetzt manchmal das entschleunigte Gestalten auf Papier, das Schreiben mit Füller und das Lettern von Hand? Auf jeden Fall. Aber mein Bullet Journal ist eben in erster Linie ein Arbeitsmittel und erst danach ein Tool, um meine Kreativität auszuleben. Und deshalb sind Dinge wie die Suchfunktion, nie wieder Inhaltsverzeichnis schreiben, das ist so toll. Und auch das beliebige Verschieben von Seiten und damit jederzeit Platz für Ergänzung zu haben und so weiter, einfach viel, viel wichtiger für mich als dieses Gestalten auf Papier. Im nächsten Schritt, wenn du jetzt deine Anforderungsliste hast, kannst du dir überlegen, in welchen Situationen das Werkzeug, für das du dich entschieden hast, nicht optimal funktioniert. Und dann kannst du einen Plan B entwerfen. Ich hatte zum Beispiel ein ähnliches Problem wie du. Ich hatte mein Tablet unterwegs selten dabei, nur im Büro. Ach so, alle, die jetzt zuhören, das ist ein bisschen Backstory aus der E-Mail, die ich zu dieser Frage bekommen habe. Also ich hatte mein Tablet habe ich selten dabei, unterwegs jedenfalls. Und dann war die Frage, wie kann ich unterwegs trotzdem auf die Informationen zugreifen und wie erfasse ich neue Informationen? Meine Lösung, du musst übrigens deine eigene finden, aber zur Inspiration, meine Lösung, ich nutze eine App für das Bullet Journal, die auch auf dem Handy funktioniert. So kann ich jederzeit auch unterwegs auf die Informationen zugreifen, die ich brauche. Schreiben geht auf meinem Handy nicht, also mein Handy kann das technisch nicht, es ist kein Stift dabei, der Bildschirm ist nicht stiftsensitiv. Ich würde es aber auch nicht wollen, denn selbst in meiner kleinen Schrift ist ein Handybildschirm, ein normal großer Handybildschirm, einfach nicht geeignet, um ein Bullet Journal zu führen. So, deshalb ist meine Lösung für das Erfassen von Informationen unterwegs immer noch meine WhatsApp-Gruppe mit mir selbst. Unterwegs kommt einfach alles entweder dort rein und wird abends wegsortiert oder wenn es zum Beispiel glasklar als Aufgabe oder Termin zu erkennen ist, dann kommt es halt direkt zu TickTick, wenn es eine Aufgabe ist, oder in den Google-Kalender, wenn es ein Termin ist. So. Ich hoffe, diese Antwort hatte ich jetzt nicht allzu sehr demotiviert. Ich wünsche dir viel Spaß beim Experimentieren und hoffe, dass du am Ende das Tool deiner Wahl findest und mit dem Bullet Journaling durchstarten kannst. So, Frage Nummer 2. Vor Frage Nummer 2 muss ich was trinken, denn die Antwort wird, glaube ich, noch länger und vor allem wird sie unfassbar viel komplizierter. Mich persönlich würde interessieren, wie du deine Budgetplanung machst. Vielleicht hast du auch spezielle Eichhörnchen-Tipps. Okay, also nochmal eine kleine Warnung vorweg. Meine Finanzplanung besteht aus einer Excel-Tabelle mit 30 Reitern, weil ich die von meinem Mann übernommen habe, der mal Banker war. Aber da sie funktioniert und ich selber, leider muss ich dazu sagen, maximal unbegabt und uninteressiert bin, wenn es um meine Finanzen geht, habe ich die einfach nie geändert, sondern so übernommen. Vielleicht noch kurz zum Hintergrund. Mein Mann musste anfangs sehr kämpfen, damit ich überhaupt irgendeine Art von Planung machte. Ich war, als wir uns kennengelernt haben, Volontärin bei der Zeitung und ich habe so wenig verdient, dass die Budgetplanung mir jeden Monat immer nur vor Augen geführt hat, dass mein Einkommen gerade so für die Fixkosten reicht. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht nach dem Volontariat und im zweiten Jahr der Selbstständigkeit kam innerhalb weniger Woche erst die Aufforderung, mein BAföG zurückzuzahlen, dann die Umsatzsteuer nach- und Vorauszahlung für je ein Jahr und die letzten Raten für mein Auto. Jupp. Und nur weil ich da schon einige Monate eine Finanzplanung gemacht hatte, also weil er mich einige Monate dazu gezwungen hat, eine Finanzplanung zu machen, war gerade so genug Geld in meinen Rücklagen, um all diese unerwarteten Ausgaben zu bedienen, ohne Insolvenz anmelden zu müssen mit meinem Unternehmen und ohne irgendwo Geld leihen zu müssen. Und das war für mich persönlich der Turning Point. Mir macht Budgetplanung immer noch keinen Spaß. Aber ich habe seit damals, das war 2012 übrigens, jeden Monat eine solche Planung gemacht. Man kann sich also durchaus daran gewöhnen. So, wie bin ich jetzt vorgegangen? Also zuerst habe ich, oder mein Mann vielmehr, aber ja, tun wir mal so, als hätte ich selbst gemacht. Zuerst habe ich alle Ausgaben notiert. Ich bin dazu einfach, oder wir sind dafür einfach alle Kontoauszüge eines Jahres durchgegangen und habe dann daraus notiert, was automatisch abgebucht wird. Also nicht nur die monatlich anfallenden Beträge, sondern auch sowas wie Versicherungen, was nur einmal im Jahr abgeht und so. Und auch so Kleinkram wie die 10 Euro für einen Handyvertrag. Also einfach alles aufschreiben über ein ganzes Jahr, dann kannst du dir relativ sicher sein, dass nichts untergegangen ist und du einen genauen Überblick über deine Ausgaben und Kosten hast. Dann habe ich mein festes Einkommen dagegen gestellt. Damals hatte ich das nicht, also im Volontariat schon, aber da war es so wenig, dass da immer ein Minus stand. Und danach hatte ich kein festes Einkommen als Selbstständige, da habe ich einen Durchschnitt angenommen. Heute nehme ich mein Gehalt. Im besten Fall sind deine Einnahmen höher als die Fixkosten, die du im ersten Schritt notiert hast. Wenn das nicht der Fall ist und das nicht nur vorübergehend ist, so wie bei mir als Volontärin, dann musst du ganz, ganz dringend an deinen Fixkosten schrauben, sonst ist das ein garantierter Weg in die Schulden. Und dann habe ich drittens die Differenz zwischen Einnahmen und Fixkosten verteilt, und zwar auf unterschiedliche, also ich habe einfach unterschiedliche Beträge zwischen Rücklagen und Budgets aufgeteilt. Dazu komme ich gleich. Also erstens alle Ausgaben notieren, die im Jahr so abgehen, damit du deine Fixkosten hast, dann dein festes Einkommen dagegen stellen und dann die Differenz zwischen diesen beiden Werten verteilen auf Rücklagen und Budgets. So, was sind jetzt Rücklagen und Budgets? Budgets sind meine monatlichen Ausgaben. Da habe ich inzwischen nur noch grobe Kategorien. Es gibt bei mir Persönliches. Hier fällt von der Eskalation im Buchladen bis Eintritte, wenn ich allein was unternehme, alles drunter. Dann gibt es noch den Posten Verpflegung. Der ist gedacht für die Zeiten, wenn ich alleine essen gehe, zum Beispiel an Bürotagen oder wenn ich meine Wochenreflexion im Café mache oder sowas. Dann gibt es Tanken, hiervon bezahle ich dann auch ÖPNV und Parken. Und es gibt bei mir noch zwei Kategorien, Nägel und Thai-Massage. Nägel gönne ich mir einmal im Monat und Thai-Massage gönne ich mir eigentlich auch, aber Thai-Massage ist tatsächlich für mich auch eine halbmedizinische Ausgabe, weil sie hilft, die Migräne halbwegs in Schach zu halten. Genau. So, und Rücklagen sind Posten, auf denen ich Geld anspare. Entweder für Fixkosten, die nur einmal im Jahr abgebucht werden, also sowas wie Versicherungen. Da habe ich halt dann einmal ausgerechnet, wenn die Versicherung 120 Euro im Jahr kostet, dann lege ich jeden Monat 12 Euro zurück. So. Und das spare ich jeden Monat an. Damit ist das Geld da, wenn es abgebucht wird. Und ich muss mich aber nicht an irgendwelchen anderen Punkten einschränken, sondern ich habe es halt angespart. Oder das sind auch Rücklagen, so Eventualitäten wie zum Beispiel Reparaturen, größere Anschaffungen, Urlaub, Kleidung und sowas. Hier muss man so ein bisschen experimentieren, was man braucht und möchte. Ich habe lange sehr viele Rücklageposten gehabt und dann auch nochmal unterschieden in feste und flexible Rücklagen. Also flexibel ist zum Beispiel Friseur alle 12 Wochen oder Kleidung oder so. Damit kann man auch mal gegenfinanzieren, wenn man bei einem anderen Posten über die Stränge geschlagen ist. Und fix ist alles, wo bis zu einem bestimmten Zeitpunkt eine konkrete Summe da sein muss. Also besagte Versicherung, aber eben auch zum Beispiel mein Canva Premium-Abo oder die Zoom-Lizenz für die Zeitplanerin und sowas halt. Und das ist es im Prinzip schon. Budgets sind die Sachen, aus denen du monatlich ausgibst. Also du hast einen bestimmten Pot Gold und das Gold, das da drin ist, kannst du im Monat ausgeben. Und Rücklagen ist der leere Pot, in dem du Geld, Gold reinschmeißt, sozusagen, jeden Monat, ohne dass du was rausnimmst, im besten Fall. Das ist im Prinzip kein Hexenwerk. Schwieriger ist es, wirklich dran zu bleiben und das über den Monat auch zu pflegen. Ich habe mir angewöhnt, in meinen Dailies im Bullet Journal alle Ausgaben des jeweiligen Tages zu erfassen und dann einmal in der Woche im besten Fall, oft schaffe ich das auch nur alle 2 Wochen oder so, alles in meiner Excel-Tabelle zu aktualisieren. Dann notiere ich dann aber nicht jede einzelne Ausgabe, das ist mir zu viel. Ich reduziere einfach meine Budgets um das Geld, das ich eben ausgegeben habe. Wenn ich also in der Woche 4-mal für mich persönlich irgendwas gekauft habe und das zusammen 50 Euro waren, dann reduziere ich mein monatliches Budget in der Excel-Tabelle um 50 Euro, fertig. Das bedeutet allerdings auch, dass ich hinterher nicht mehr wirklich nachvollziehen kann, wo das Geld geblieben ist, es sei denn, ich würde jetzt wirklich in meinem Fall vor allem PayPal minutiös durchgehen, aber ich notiere das nicht, also ich führe kein Haushaltsbuch. Alternativ kannst du statt einer Excel-Tabelle und deinem Bullet Journal natürlich auch Apps nutzen, in denen du deine Budgets hinterlegen und dann deine Ausgaben erfassen kannst. Da habe ich allerdings keine so richtig gute Empfehlung. Ich habe ein paar ausprobiert, aber die funktionieren alle nur bedingt in Kombination mit meiner Excel-Tabelle, weshalb ich die nie lange genutzt habe. Man kann bei diesen ganzen Apps ebenfalls Budgets angeben. Man kann auch viele davon mit seinem Konto verbinden, sodass man da automatisch die Abgänge mit als Kosten sehen kann. Da musst du dich einfach mal ein bisschen durchprobieren. So, einen Tipp habe ich noch. Mehrere Konten. Ich habe zum Beispiel ein Tagesgeldkonto, auf dem meine Rücklagen liegen, weil es im Gegensatz zu meinem Girokonto wenigstens ein bisschen Zinsen bringt und ich mich mit Anlagen nicht gut genug auskenne, um es irgendwo anders anzulegen. Dieses Tagesgeldkonto und das Girokonto monitore ich auch in meiner Excel-Tabelle. Also da steht einfach der Kontostand drin. Und jedes Mal, wenn ich die Tabelle aktualisiere, aktualisiere ich auch den Kontostand. Aber dann habe ich noch ich nenne es mein heimliches Tagesgeldkonto. Das ist nicht heimlich. Ich weiß, dass es das gibt und mein Mann weiß, dass es das gibt. Aber auf dieses Tagesgeldkonto überweise ich per Dauerauftrag jeden Monat 200 Euro. Einfach zum Sparen. Einfach, um so ein Backup zu haben für große Wünsche oder wenn irgendwann mal Einnahmen wegbrechen oder. Da muss ich mich aber gezielt einloggen, wenn ich den Kontostand sehen will. Den habe ich nirgendwo erfasst, auch nicht in meiner Excel-Tabelle. Aus Gründen, ich mache mir da nämlich das ADHS-typische aus den Augen, aus dem Sinn zunutze. Wenn ich weiß, dass Geld da ist, dann gebe ich dieses Geld auch aus. Ich kann mein Gehirn nicht überzeugen, erwachsene Entscheidungen zu treffen, wenn es ums Geld geht. Selbst wenn wir ganz genau wissen, dass das keine Frage von brauchen oder so ist, sondern nur ein jetzt will ich das und morgen vielleicht schon wieder gar nicht mehr, ich würde das ausgeben. Also sorge ich einfach dafür, dass ich nicht weiß, das beziehungsweise eben, wie viel Geld da ist. Und das funktioniert ganz gut. Auf diese Weise sammelt sich da seit einiger Zeit ein bisschen Geld an, sodass ich endlich mal einen eigenen Notgroschen habe. So, das war jetzt vermutlich eine längere Antwort, als dir lieb ist. Aber in wenigen Wochen kann ich tatsächlich schlecht nachvollziehbar erklären, wie meine Finanzplanung funktioniert. Vielleicht kannst du ja zumindest hier und da einen Anfang für deine eigene Planung mitnehmen. Das bringt mich zu Frage Nummer 3. Du hattest selbst schon 2 Burnouts, deshalb wollte ich dich bitten, deine Erfahrungen mit mir zu teilen. Wie hast du es gemerkt? Was hast du dann getan und wie ging es danach weiter? Also, ich teile meine Erfahrungen mit den Burnouts gern. Ich bin mir nur nicht sicher, inwieweit sie helfen. Denn ich habe damals selbst nicht gemerkt und vor allem mir auch lange nicht eingestanden, dass ich ein Burnout hatte. Beide Male nicht. Oder vielmehr alle 3 eigentlich. Ich habe einfach immer weiter funktioniert. Auf den letzten Drücker und mit unfassbar viel Anstrengung, aber immerhin, ich habe weiter funktioniert. Ich musste nicht in die Klinik und das war für mich die Definition von Burnout. Burnout hat man erst, wenn man in die Klinik muss. So war mein Gedankengang. Und wir haben damals, ich habe damals wegen ganz anderer Probleme eine Therapie gemacht und diese Therapeutin hat das erste Mal davon gesprochen, dass sie bei mir ein Burnout vermutete. Ich habe dann Arbeitszeit reduziert, von 14 auf 10 Stunden am Tag, aber egal, damals war ich selbstständig und dachte, damit wäre es getan. Doch dann hat diese Therapeutin den für mich bis heute legendären Satz gesagt, es kommt nicht darauf an, wie lange sie am Schreibtisch sitzen, sondern wie lange ihr Kopf mit Arbeit beschäftigt ist. Und das war tatsächlich ein Weckruf für mich, denn mein Kopf konnte damals gar nicht mehr abschalten. Ich habe mich immer mit Arbeit beschäftigt, wenn nicht direkt mit Kunden und Aufträgen, dann mit dem Drumherum. Existenzsorgen, Akquise, Deadlines, Finanzen und das konnte ich auch alles nicht abstellen, auch nicht, nachdem es mir bewusst geworden war. Und als ich das gemerkt habe, habe ich zum ersten Mal zugegeben, dass da was nicht stimmt. Und zusätzlich hatte ich vor allem folgende Probleme. Ich konnte mich zu nichts aufraffen. Ich habe ewig prokrastiniert und mehr als einmal Deadlines nur noch halten können, weil zum Beispiel mein Mann mit eingesprungen ist oder ich ganze Nächte durchgearbeitet habe. Und ich war ständig erschöpft und gleichzeitig gereizt. Ich wollte am liebsten die ganze Zeit allein sein. Heute bin ich mir wirklich nicht mehr sicher, ob das klassische Burnouts waren damals oder nicht eher und vor allem die undiagnostizierte ADHS oder Burnouts wegen der undiagnostizierten ADHS. Jedenfalls habe ich mir damals dann eine Psychologin gesucht, die auf Verhaltenstherapie spezialisiert war und sie hat die Burnout-Diagnose bestätigt und die war auch wirklich toll. Dennoch hat mir persönlich die Therapie nicht allzu viel gebracht. Das lag aber, wie ich jetzt im Nachgang weiß, eher an mir. Ich habe mich ihr nie wirklich geöffnet. Immer wenn es gefährlich wurde, also emotional und Verletzlichkeit verlangt hat und so, habe ich abgelenkt oder abgeblockt. Damals habe ich das nicht gemerkt, also das war nicht absichtlich. Ich habe nur gespürt, dass wir irgendwie nie so richtig zum Kern meines Problems vordringen. Trotzdem hat mir die Therapie hier und da wertvolle Anreize mitgegeben. Ich habe zum ersten Mal mein Selbstbild und auch meine Beziehung hinterfragt. Ich habe gelernt, meine Bedürfnisse überhaupt mal wahrzunehmen und für mich zu formulieren. Noch weit entfernt gewesen von sie auch nach außen zu kommunizieren, aber immerhin. Aber das war's dann auch. Also viel weiter bin ich damals in dieser Therapie nicht gekommen. Mir kam dann allerdings auch der heftigste Morbus-Crohn-Schub meines Lebens dazwischen, der mich über Monate gezwungen hat, mich auszuruhen und mich dann auch ins Krankenhaus gebracht hat. Insofern hatte die Therapeutin auch nicht so wahnsinnig viel Zeit. Auch heute noch bin ich meinem Gefühl nach maximal gefährdet, was ein Burnout wie damals angeht. Ich kann immer noch nicht gut Grenzen setzen, auch mir selber nicht. Ich folge immer noch wild meinen Impulsen und ich prügle immer noch ohne Rücksicht auf meine Reserven und meine Zeit alles durch, was ich zusage, weil das einfach ein ganz hoher Wert in meinem Leben ist, dass ich Versprechen einhalte und verlässlich liefere. Und das auch zulasten meiner eigenen Ressourcen. Aber der Unterschied ist, dass ich heute rechtzeitig merke, wenn ich es übertrieben habe und ich nehme mir inzwischen dann auch die Freiheit, dann kurzfristig für eine ganze Weile ganz viel Gas rauszunehmen, Termine abzusagen und ich zwinge mich dann auch, die langweilige, aber notwendige Basisarbeit zu machen, nämlich anständig schlafen, ausreichend bewegen, Ausgleich schaffen. Final kann ich sagen, ich würde gerne nochmal eine Therapie machen, um zu lernen, wie ich verhindern kann, immer wieder in diese Zustände zu rutschen. Ich glaube aber inzwischen, dass ich das nur schaffe, wenn ich einen Therapeuten oder eine Therapeutin finde, die auf ADHS im Erwachsenenalter spezialisiert ist. Und das ist meiner Recherche nach nahezu unmöglich offensichtlich. Bisher hatte ich jedenfalls keinen Erfolg. Und nochmal eine Therapie zu machen, wie ich sie schon hinter mir habe, erscheint mir irgendwie so ein bisschen sinnlos vergeudete Zeit und ich glaube, da gibt es einfach andere, die diesen Therapieplatz sinnvoller nutzen können als ich. So, Frage Nummer 4. Ich habe 3 Kinder und sie müssen täglich an viele kleine Dinge denken. Zahnspange tragen, Logopädieübungen machen, Mathe üben, Französisch hören, Schlagzeug üben und so weiter. Hast du eine Empfehlung für eine App für Erinnerungen an solche Dinge? Also, es gibt mehrere gute Apps, um Aufgaben und Gewohnheiten zu tracken. Und ich würde nicht zwangsläufig jedem dieselbe empfehlen. Ich würde zum Beispiel vorher mal wissen wollen, ob bei euch deine Kinder die App nutzen sollen oder ob du sie nutzen willst, um ihre täglichen Verpflichtungen im Blick zu behalten. Für Erwachsene empfehle ich fast immer TickTick, weil die App einfach alles kann. Und sie ist auch noch schön übersichtlich. Sie ist aber nicht besonders bunt und sie hat auch keine großartigen spielerischen Elemente. Also eher nicht so spannend für Kinder. Für größere Kinder könnten Univi oder Mi Plus etwas sein. Die sind Die sind bunt, die arbeiten mit Challenges, die haben so ein bisschen Hintergrundinformationen. Sie können durchaus ablenken, aber da könnte ich mir vorstellen, dass das funktioniert. Für jüngere Kinder würde ich statt auf Apps tatsächlich auf Wochenpläne mit Magnetsymbolen setzen. Die Woche hängt am Kühlschrank und jeden Abend verteilt ihr gemeinsam die Magnete mit den Symbolen für die Verpflichtungen oder Erinnerungen des nächsten Tags gemeinsam eben auf diesem Wochenkalender da. Also ihr plant quasi abends zusammen, wann zum Beispiel Aufräumzeit oder Logopädiezeit, aber auch Spielzeit und sowas ist. Ja, ich hoffe, das hilft dir ein bisschen weiter. Und wenn nicht, wie immer, melde dich gerne nochmal. Und das bringt uns auch schon zur letzten Frage dieser Episode. Ich nutze mein Tagebuch fast täglich, habe bisher aber keine Reflexion gemacht. Wie baust du das auf? Ich war ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt, als ich diese Frage gelesen habe, denn in meiner Welt ist jeden Tag Tagebuch zu schreiben eine Reflexion. Und mit der Regelmäßigkeit, die du das machst, also wirklich jeden Tag, bist du mir weit voraus. Deshalb, die weitere Antwort fußt so ein bisschen auf meinen Annahmen. Ich vermute, dass du eher die organisatorische Reflexion meinst, also nicht die persönliche, die du in deinem Tagebuch machst, sondern die organisatorische hinsichtlich, funktioniert meine Planung, warum funktioniert sie nicht und so weiter. Also, und dafür könntest du am Wochenende alle Einträge in der Woche nochmal lesen, also in deinem Tagebuch, und daraus eine Wochenreflexion zusammenstellen. So, in der könntest du aufgreifen, was dich persönlich beschäftigt hat. Das ist eine Wochenreflexion, persönlich, wie dein Tagebuch weiterführt. So, wenn es dir jetzt wirklich um die organisatorische Reflexion geht, habe ich eine Checkliste. Also ich für mich, für meine. So muss ich einfach nicht jedes Wochenende neu überlegen, was ich da eigentlich reflektieren will, sondern ich kann es einfach abarbeiten. Und bei mir lautet die Checkliste zur Wochenreflexion oder vielmehr Wochenreflexion und Wochenplanung. Erstens Termine der vergangenen Woche prüfen und gegebenenfalls Aufgaben notieren, die sich daraus ergeben. Also wenn wir ein Meeting hatten und ich hatte daraus irgendeine Aufgabe und die habe ich noch nicht aufgeschrieben, dann muss ich das jetzt machen. Dann Termine der nächsten Woche prüfen, Aufgaben daraus notieren und gegebenenfalls Erinnerungen einstellen. Also wenn ich für irgendeinen Termin noch irgendwas vorbereiten muss, ist das eine Aufgabe. Ansonsten stelle ich mir meine Alarme, wenn ich sie noch nicht gesetzt habe. Das mache ich oft in der Monatsplanung, damit ich die Termine nicht vergesse. Dann Tick-Tick ergänzen oder irgendeine andere To-Do-App oder deine Sammelliste im Bullet Journal. Und aufräumen, also erledigte Aufgaben, die noch nicht abgehakt, verschoben oder weggestrichen sind, jetzt aufräumen, alle neuen hinzufügen und alles ergänzen, was du halt so tust. Bei mir würde das bedeuten, die Etiketten hinzufügen, die meinen Farbcode abbilden, also die mir sagen, ist das eine private, eine Zeitplanung oder eine geschäftliche Aufgabe, und gegebenenfalls Fälligkeiten und Alarme setzen. Dann prüfen, ob in den kommenden 2 Wochen Deadlines anstehen. Und daraus nochmal Aufgaben notieren oder Termine setzen. Das ist oft schon erledigt, wenn ich Tick-Tick und den Kalender aktualisiert habe, aber manchmal rutscht es mir durch, weil ich zum Beispiel nur eine Projektplanung habe oder so und mir nicht ganz bewusst ist, dass da die Deadline nächste Woche ansteht. Deshalb habe ich das nochmal extra aufgeführt. Meistens kann ich diesen Teil einfach überspringen. Und dann, und das ist wichtig, Pausen und Erholung für die nächste Woche festlegen und im Kalender planen. Das heißt, ich blocke mir nicht nur im Kalender Zeit dafür, sondern ich schreibe dezidiert auf, was ich da tue. Und wenn dafür irgendwas vorzubereiten ist, dann tue ich das auch schon in der Wochenplanung. Also irgendwelche Tickets besorgen oder irgendwie so. Das ist meine Checkliste und das war's auch schon. Und das dauert normalerweise keine 15 Minuten. Anfang des Jahres habe ich zusätzlich noch eine Wochenreflexion gemacht, in der ich alle Dailies der Woche nochmal gelesen habe und dann aufgeschrieben habe, was gut gelaufen ist, was sich verbessert hat, aber noch nicht optimal läuft und was überhaupt nicht funktioniert. Und daraus habe ich dann den Fokus für die nächste Woche abgeleitet. Das hat aber nicht so richtig funktioniert und war zum anderen auch zu mühsam. Und jetzt gerade teste ich eine Art von Wochenreflexion, die sich vor allem auf die beiden Kategorien Zeit und Energie konzentriert. Also ich notiere mir für jede Woche 3 Zeithelden und Zeitmonster und Energiehelden und Energiemonster. Also 3 Dinge, die mir geholfen haben, Energie aufzubauen oder zu sparen und Zeit zu sparen oder Dinge effizient, effektiv zu erledigen. Und dann notiere ich aber auch 3 Dinge, die das Gegenteil bewirkt haben, die mir also Energie gezogen haben. Und die entweder Prokrastination oder Paralysen oder Ablenkbarkeit oder sowas befähigt haben. Und daraus, das ist oft, wiederholt sich oft, aber daraus kann ich ein ganz gutes Muster ableiten, mit dem ich auch wirklich ganz konkret im Alltag arbeiten kann. Und deshalb teste ich das gerade, das scheint ganz gut zu funktionieren, schauen wir mal. Und damit sind wir am Ende der aktuellen Folge. Und wenn du ebenfalls eine Frage hast, dann kannst du mir die gern per E-Mail schicken an info@zeitplanerin.de oder du meldest dich auf Instagram. Da kriege ich aber inzwischen dann doch recht viele Nachrichten und da ist die Gefahr immer relativ groß, dass es durchrutscht. Also für FAQ-Fragen bitte lieber die E-Mail nehmen, info@zeitplanerin.de. Du bekommst von mir eine ausführliche Antwort per E-Mail. Und anonymisiert und gekürzt nutze ich das dann für diese Folgen und fürs Magazin. So, damit sind wir am Ende von dieser Folge. Wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Bis dahin wünsche ich dir wie immer eine schöne Woche. Pass auf dich auf, bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.